Hi, this is the master of the half trap, the first ever Rev Pro Grand Slam champion, Michael Oku, and you are listening to Catch Club.
Jawohl, Catch Club, Independent Circle. Heute reden wir über eine sehr, sehr, sehr schöne Show. Eine Show, die einen traurigen Anlass hat. Wir reden über eine Fundraiser-Show, die aber am Ende des Tages, glaube ich, jedem, der es geschaut hat, ein wohliges Gefühl im Herzen gegeben hat. Und das mache ich auf jeden Fall mit dem guten Sebastian.
Vielen Dank, Moro. Ich freue mich sehr, über diese Show mit dir und noch mit jemand anderem reden zu dürfen.
Wo ist er? Wo Drew?
Wo ist er? Ich bin hier. Hallo zusammen. Moro, schön, dass du auch wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Denn wir reden heute über das Cannonball Fest. Eine Show, die jeder Hörer schauen sollte, denn sie ist umsonst auf YouTube immer noch und sie wird immer auf YouTube umsonst bleiben. Und das war eine Show, die, also ich und Sebastian haben sie live geguckt. Du hast sie live geguckt?
Nee, ich habe sie gestern und vorgestern habe ich sie in zwei Teilen geguckt.
Das war auf jeden Fall eine Show, die war auf jeden Fall was Besonderes. Ne? Die hat nach den, es gibt so viel Negatives in der Welt. Nicht nur im Wrestling, aber auch im Wrestling, muss man sagen. Und diese Show hat so ein bisschen wieder so meine Hoffnung, dass alles doch nochmal vielleicht gut wird. Weil das ist wirklich eine, vielleicht nicht unbedingt vom Inhaltlichen, aber auch vom Inhaltlichen, aber auch einfach von der ganzen Sache an sich wirklich eine ganz, ganz große Sache. Aber wir können ja erstmal anfangen, indem wir sagen, Sebastian, du bist ja unser Indie-Fuchs. Wer ist denn überhaupt Jeff Cannonball, für den diese Show gemacht wurde?
Ja, also Jeff Cannonball ist jemand, den man vor allen Dingen, glaube ich, so aus dem Deathmatch-Bereich kennt. Und den man vor allen Dingen auch, das hat man hier auch gemerkt, so aus dem Bereich, ich nehme mal New Jersey, Pennsylvania, ja, da kommt er ja auch her. Er hat, ich glaube, 2009 oder 2010 mit dem Wrestling begonnen und war dann vor allen Dingen auch bei CCW aktiv, war bei H2O aktiv, war bei vielen Ligen aus dem Deathmatch-Bereich aktiv, bei GCW natürlich auch. Und ist unter anderem auch ein sehr guter Freund von vielen im Wrestling. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie wechselseitig die Trauzeugen voneinander waren, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Tony Deppen da auch involviert war bei seiner Hochzeit und er bei seiner. Und ist jemand, der vor allen Dingen dafür immer bekannt war, dass er so das größte Face im Deathmatch-Bereich war. Also wenn du im Deathmatch-Bereich einen Face-Wrestler brauchst, hast du eigentlich immer Jeff Cannonball genommen, weil er immer ein sehr unterhaltsamer Typ war, der, ich weiß, das hat du auch immer sehr gut gefallen, immer diese Soda-Reviews gemacht hat. Und einfach nicht der beste Wrestler der Welt, ja, aber ein unterhaltsamer Typ, wie ich finde.
Ganz sehr interessant, ich habe ja, bevor wir angefangen, nochmal geguckt, der war ja sogar 2023 öfter bei MLW sogar, da habe ich geguckt. Ja, nun kam ja halt vor einigen Monaten leider die Nachricht, dass Jeff Cannonball gesagt hat, dass er an ALS erkrankt. Das ist ja eine unheilbare Nervenkrankheit, muss man leider sagen. Man kann eigentlich nur noch die Symptome lindern und vielleicht noch das Leben etwas verbessern. Aber es ist halt eine richtige Scheiße. Und die Nachricht hat ordentlich reingehauen. Dann wurde Jeff Cannonball auch relativ schnell in die Deathmatch Hall of Fame aufgenommen. Und diese Rede war auch wirklich ziemlich traurig, ging ziemlich ans Herz. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich glaube, Sebastian auch fast geweint.
Ja. Kannst das fast tatsächlich streichen. Und das ist, also ALS, da muss ich auch kurz mal zu sagen, ich kenne tatsächlich, da habe schon mal von jemandem mitbekommen, das auch hat. Einigen von euch ist das vielleicht noch in Erinnerung, dass es mal diese Ice Bucket Challenge gab. Da ging es ja auch um ALS. Aber gefühlt ist danach so ein bisschen diese Krankheit wieder in Vergessenheit geraten. Das finde ich sehr traurig, weil das wirklich eine sehr, sehr schlimme Krankheit ist, wo man auch, wie Morbus schon gesagt hat, wirklich nur versuchen kann, es irgendwie, ja, den Verlauf ein Stück weit, dass er nicht ganz so schnell ist, also quasi zu, ja, ich sag mal, minimieren. Und das hat halt auch nur dann Erfolg, wenn du sehr, sehr viel Geld reinstreckst. Und gerade vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass jeder Euro für ihn gesammelt wird, in meinen Augen.
Jeder Dollar.
Jeder Dollar, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das, ich glaube, sicherlich auch einer der bekanntesten, der dann doch nochmal relativ alt geworden ist, ist der Stephen Hawkins. Der hatte ja alles.
Genau, richtig.
Ja, Und dann wurde auch, just bei dieser Deathmatch Hall of Fame, wurde auch, kam Joey Janela und hat gemeint, pass auf, wir machen hier im September eine Riesenshow, das wird das Cannonball Fest heißen und jeder einzelne Dollar, der da eingenommen wird, geht komplett an die Familie von Jeff Cannonball. Es wurde sowieso schon auch ein GoFundMe gemacht, aber da hat er es groß eingenommen. Da dachte ich schon, Mensch, das wird eine gute Sache. Und dann musste man sagen, als so nach und nach die Matches angenommen sind, dachte man sich so, holla die Waldfee, das ist nicht nur irgendeine Geschwafel von Joey, der wird da, will da wirklich abliefern. Ne? Also dann gab's dann, wie es ich, Leute von AEW sind da. Ich meine, Megan Bain, gut, die ist sowieso immer da, weil Joey ihr Boyfriend ist, aber halt ein Wheeler Utah, eine Willow Nightingale. Kurzzeitig war ja auch mal MJF announced, der musste dann aber absagen, was ich ein bisschen schade finde, weil der hätte sicherlich auch hier gekämpft. Und auch einfach so viele Indie-Leute. Ne? Gut, Mike Bailey natürlich auch, der ist jetzt auch AEW. Also da dachte man schon, da wird hier nicht gekleckert, da wird geklotzt. Ne? Und dann kam halt diese Show und gehen wir doch mal rein. Ja, die fand statt in New Providence in einem unfassbar krass gefüllten Tonhalle. Das war Wahnsinn.
Wahnsinn.
Und das Krasse auch, das hat man auch bei so gleich am Anfang gesehen, dass da auch Leute aus dem Indie-Bereich waren. Ne? Da saß zum Beispiel Struggles, der bei ETU hinter den Kulissen arbeitet. Also Leute, die sozusagen aus dem Wrestling kommen, selber Promoter sind, waren da als Fans. Also da waren so viele Menschen bei dieser Show. Na, da hat man auch gemerkt, da stick together. Ja? Also die halten zusammen, wenn es um so eine Sache geht. Das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Opener Mike Santana gegen Bear Bronson. Bear Bronson ist ja das Phänomen im Deathmatch-Bereich. Ja. Also eigentlich, der Typ ist eigentlich generell ein Phänomen. Ja? Der kommt davon, wo war er? AEW, oder? Ring of Honor, AEW.
Ja, genau.
Ja, genau, und der kommt dann in den Indie-Bereich und der hat da dieses Match gegen Slade, wo alle komplett apeshit gegangen sind. Und es hat sich komplett neu erfunden, dieser Mann eigentlich. Und er ist jetzt so ein Liebling von allen geworden in Sachen Deathmatches, dass man ihn ja seltenst in normalen Matches sieht. Und ich hatte mal eine Chance gegen einen Mann, von dem ich jetzt nicht der größte Fan bin. Das liegt einfach daran, dass ich ihn permanent sehen muss, weil er entweder im Indie-Bereich einen Titel hat oder er ist ja auch bei TNA und TNA macht ja Sachen mit NXT. Das heißt, ich sehe ihn öfters, Mike Santana, ja. Wie fandet ihr den Opener? Ich fange mal an mit Drew.
Ich fand den nicht schlecht. Also zu Bear Bronson hast du eigentlich schon alles gesagt. Das ist halt ein unfassbar geiler Typ, der halt in so einem Tech-Team war, eine Bear Country. Dann irgendwie da ja das Team halt verloren gegangen ist, weil halt sein Tech-Team-Partner leider ein Arschloch ist. Und man wusste dann nicht so, okay, was macht er jetzt? Und er hat sich da ganz gut gefangen. Also er hat dann irgendwie aus der schlechten Situation noch das Bestmögliche getan. Der ist auf einem unfassbar geilen Run halt einfach, ne? Auch in Deathmatches und sowas halt. Er hat einfach gezeigt, er ist da einfach ein Natural, was das angeht. Die Meinung zu Mike Santana, die teile ich. Ich bin nicht so der größte Fan von ihm, aber Bear Bronson hat es dann irgendwie doch geschafft, dass das wenigstens ein solides Mike Santana-Match war. Oder dass ich jetzt irgendwie keine schlechte Laune hatte, weil ich ein Mike Santana-Match sehen musste. Ich fand es einen kleinen Tick zu lang mit 12 Minuten, so ein kleines bisschen nur. Also, es war noch okay. Aber ein klein bisschen zu lang, aber ansonsten fand ich das als Opener eigentlich ganz gut gewählt und war ein cooler Auftakt für die Show.
Sebastian.
Ich muss sagen, grundsätzlich bin ich auch kein Mike Santana-Fan und vielleicht gerade deswegen hat mich das Match echt positiv überrascht. Das war in meinen Augen eins der besten Mike Santana-Matches, was ich mindestens in letzter Zeit gesehen habe, weil ich fand ihn eigentlich auch die ganzen letzten Jahre nicht spannend. Ich habe ihn eigentlich nur gemocht, damals auch bei Beyond mit EYFBO und so. Und mich hat das Match echt positiv, ich fand es richtig gut, ich fand es auch von der Länge her noch passabel. Ich finde, es gehörte für mich sogar zu den, also es gab vor allen Dingen ein Match, was ich noch besser fand, aber ich fand es sogar am zweitbesten, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht, weil ich auch nichts erwartet habe von Mike Santana. Aber ich glaube, Bear Bronson, dem kannst du im Moment irgendwie einen Besenstiel geben, der macht trotzdem ein gutes Match. Also, der ist auf einer unglaublichen Welle reitet der aktuell und ja, ich muss auch sagen, vielleicht ist bei der Betrachtung auch noch so ein bisschen die Emotionalität mit drin, weil, wenn ich da einmal kurz vorgreifen darf, was Mike Santana nach dem Match noch gesagt hat, er hat ja dann auch nochmal über Jarka geredet, das war ja ein enger Weggefährte von ihm bei EYFBO, Team Pazuzu und so weiter. Und das fand ich auch sehr schön, dass das quasi mit so einer Widmung und so einer Hommage dann auch an den guten Jarka begonnen hat.
Ja, das fand ich auch schön.
Ja, es war sehr ergreifend, weil Mike Santana geweint hat, weil man muss ja sagen, dass dieser Chaka ja gestorben ist und am Tag nach dieser Show fand ja auch die Beerdigung statt.
Genau.
Das war halt super. Ja, war ein solider Opener, fand ich auch, ne? Die sind ja auch noch ein bisschen in die Crowd gegangen, haben sich da ein bisschen gewämst, also War sicherlich eines der besseren Mike Santana-Matches, dem stimme ich zu. Ich muss ihn jetzt auch echt nicht schon wiedersehen, aber das ist ja auch ein Match, was man vielleicht irgendwann nicht mehr sehen kann, wenn die WWE zugreift für Mike Santana, was sie irgendwann machen wird. Ja. Deswegen kann man hier nochmal sich freuen, dass man nochmal diese Art von Match geht. Da muss man aber Mike Santana aufpassen, dass er mal irgendwann einen Titel verliert, weil er hat auch den ETU-Titel. Weil lange wird es nicht mehr dauern. Es wird demnächst eine Invasion geben, das könnt ihr jetzt schon sagen. Apropos Invasion, ja, gehen wir zum Eight-Man-Tag-Match. Und das ist eine Sache, da wird es ein bisschen nostalgisch für mich. Denn es gab sozusagen, es gab die GCW Workhorses gegen Team Jersey All Pro Wrestling Worldwide. Und Jersey All Pro Wrestling ist eine Liga, ich bin ja ein bisschen älter schon, ne? Ich gucke ja schon ein bisschen länger Indie Wrestling, schon seit 2001. Und Jersey All Pro war damals, muss man sagen, eine ziemliche große Nummer, die ich tatsächlich nicht so ganz verfolgt habe, weil ich war ein CCW und einer mit South Guy und ich war damals 14, 15 und es gab nur Tape-Trading und so viel Geld hatte ich nicht. Mein Taschengeld war nicht groß genug, um mir Tapes von Jersey, ich habe glaube ich nur ein, zwei Jersey All Pro Shows geguckt, glaube ich, in meinem Leben. Aber es war halt damals einfach eine Referenzliga, muss man ganz klar sagen, die damals auch schon einfach Leute auf der Karte hatte, die später ziemlich bekannt geworden sind, ne? Dann kam natürlich irgendwann Ring of Honor und hat natürlich den Rang abgelaufen. Aber grundsätzlich, wenn man hier sieht, so ein Dan Barry, der über 40 ist, der immer noch abliefert, ist das schon sehr beeindruckend. Ja, also man hat ja Team Jersey Pro, Arcadia, Ezreal, Dan Barry und Eric Corvus gegen die GCW Workhorses. Ich weiß nicht, ob Bad Actor Reese ein GCW Workhorse ist, aber
das habe ich mir auch direkt gedacht, als er mit rauskam, ja.
Aber er ist immer ein fantastischer Wrestler, er ist einfach gerade auf US-Tour, ja, da nimmt man ihn halt mit. Und dann ist, ja, das klar. Team ist auch wirklich krass. Also Masha, ja, Markus Mathers, Bad Actor Reese und John Oliver, das ist ein absolutes Banger-Tag-Team. Was ist denn deine Meinung, Sebastian? Wie fandst du das, Eight-Man?
Ich fand, es hätte jetzt nicht über 19 Minuten gehen müssen. Das war das Match, wo ich am ehesten gedacht habe, es hätte auch kürzer sein können.
Aimst du zu Dan Barry, war?
Dan Barry war für mich tatsächlich das Highlight von dem Match. Von dem,
ja.
Ich fand großartig auch, wie war das nochmal, Morpho, dieser eine Shoot, den er gemacht hat, wo wir uns so kaputt gelacht haben?
Ja, ja, da hat er doch mit Markus Mathers gerestet und da meinte er, that's what I teach you in Orlando. Da musste ich ziemlich lachen.
Ja. Genau, das fand ich. Das fand ich tatsächlich super. Ja, was du auch gerade schon gesagt hast mit Jersey All Pro, ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Liga, die oft so ein bisschen unterschätzt wird. Ne? Da gab es ja auch teilweise wirklich große Matches. Ich habe zum Beispiel auch mal die Show gesehen, wo es auch das Match American Dragon, also Bryan Danielson Garnes gegen Loki gab 2002. Auch ein durchaus wichtiges Indie-Match damals gewesen. Und ich finde das Match anständig, wie gesagt, kürzer als mir, glaube ich, besser gefallen, aber das war schon unterhaltsam auf jeden Fall.
Ja, würde ich zustimmen. Ich fand es ein Ticken zu lang. Also so 19 Minuten fand ich dann schon viel für sowas halt. Dan Barry würde ich aber Sebastian zustimmen, ist the man. Der hat ja auch nicht mehr lange, der retired ja auch Ende des Jahres. Also ne, 2025 ist das Jahr der großen Retirements, ne? John Cena, Dan Barry.
Eine Riege ist das. Eine Riege.
Eine Riege. Ich würde Dan Barry sogar einen kleinen Vorteil geben. Ja, genau. Und aber wenn man dir auch allein den Mix von diesem Match halt anguckst, ne, Man Like the Reese, Topstar im UK, ne, ist ja auch bei Progress World Champion, Markus Mathers, WWID, Masha Slamovich.
Nicht nur im UK.
Nicht nur im UK, ist er hier auch World Champion?
Nein, ich meine, er ist nicht nur im UK ein Topstar.
Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. Er ist auch so ein Topstar, da würde ich zustimmen. Ne, Markus Mathers, der WWID ist, Masha Slamovich, die ist noch TNA, bald WWE, Fragezeichen. Wahrscheinlich schon, ne?
Die ist TNXT.
TNXT, ja, genau. NXTNA. Ja, und dann hast du halt die Jersey All-Pro-Leute da halt, ne? Ezreal und sowas halt, die dann noch am Stand. Also das allein dieses Match war schon ein wilder Mix irgendwie. Ich fand's doch cool, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich fand's dann nur ein bisschen zu lang mit 19 Minuten. Also 15 hätten, glaube ich, auch gereicht, aber ansonsten, ja, war das fein.
Ich denke auch, das war eine runde Sache. Ich meine, die Jersey All-Pros, die musst du halt bringen, wenn du da eine Providence veranstaltest.
Ja.
Das ist halt auch ein Match, ne? Diese ganze Show hat ja auch so ein WrestleMania-Wochenende-Flair, ne? Matches, die du so nicht nochmal sehen wirst. Komplett. Die hast du halt hier gesehen. Naja, und das war auch, glaube ich, so ein Crowd für die Crowd. Das war auch ein bisschen Comedy und so drin. Das war ganz nett, ne? Die Jersey All-Pros haben halt so ein bisschen auf dicke Hose gemacht, ne? Wir sind die Routinisten. So. Ich fand's ganz nett. 90 Minuten ist ein bisschen lang, muss man sagen. Aber das ist sogar das längste Match, oder? Wenn man jetzt den Rumble wegnimmt, ist es ja, das längste Match.
Ja, das längste Match, ja.
Ja, dann, ja gut. Aber ich fand's sehr gut. Speaking of gut, dann gab es das Match, was es irgendwann mal geben musste, ja. Weil sie praktisch gegen jeden schon gekämpft haben, jeden und jede. Es gab nämlich Joey Janela gegen Megan Bain, das Duell der Liebenden. Ja, die sind ja beide ein Paar, auch wenn es viele mal nicht wahrhaben wollen. Wie oft habe ich jetzt schon die Wochen schon gehört, die Nachricht, sie sind getrennt, sie sind doch nicht getrennt. Es ist crazy auf Twitter. Auf jeden Fall sind sie immer noch zusammen und sie haben gegeneinander gekämpft. Und meine Megan Bain, man kann ja noch froh sein, dass sie noch immer noch Indie wrestlen darf, ne? Gegenüber anderen AEW-Wrestlern. Ist die, ich gucke AEW nicht, ist die prominent bei AEW, Drew?
Ja, ja. Ja. Ist immer mit dem Programm, mit Penelope Ford an der Seite, die ist eigentlich immer präsent, ja.
Ja, das ist dann schon ziemlich beeindruckend, dass die dann immer noch so viel Indie worken darf. Und da kann auch Drew gleich sagen, was ist denn deine Meinung zu Joey Janela gegen Megan Bain? Hat es deine Erwartungen erfüllt?
Ja, ich fand das super. Das war halt so, ne, also erstmal man hat immer so ein kleines Lächeln auf dem bei so einem Match, wo man ja weiß, die beiden sind halt ein Paar, wie du schon gesagt hast, ne, und dann, ne, man weiß ja Leute, die man kennt oder die man besonders mag, da legt man vielleicht auch noch mal eine Schippe drauf oder kann dann vielleicht Sachen machen, die man mit anderen GegnerInnen nicht machen kann oder sowas halt. Ich hatte da Spaß, ich fand das super, also die haben sich gut gegeben. Ich meine, Megan Bain gewinnt halt dann, aber sie ist halt auch, sie ist dann halt der TV-Wrestler, aber ich argumentiere auch nicht damit, sie ist halt auch so super, also sie hätte vielleicht auch so gewonnen halt, da ist ja Joey Janela vielleicht auch einfach selbstlos. Ich fand das cool, ich finde, das hat Spaß gemacht, war auch noch zu dem Zeitpunkt das beste Match der Show. Hier hast du die Länge dann noch nicht so gemerkt, beziehungsweise hat sie mich nicht so gestört. Cooles Ding, Megan Bain durfte auch noch einen Moonsault zeigen, der dann daneben geht, da hat Janela dann auch gesagt, nee. Lass ich auch nicht mal treffen von meiner Freundin. Ist okay. Nee, fand ich gut.
Sebastian.
Es war halt genau das, was man erwarten konnte, ne? Ja. Und man muss halt auch sagen, was du schon gesagt hast, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, du hast doch den Mundsatz und so erwähnt, aber an der einen oder anderen Stelle wollten sie vielleicht gerade, weil sie so vertraut miteinander sind, ein bisschen viel. Das hat vielleicht alles komplett geklappt, aber es war unterhaltsam. Es war auch. Ich sag mal, das ist so ein Match bei jedem anderen Wrestler, würde ich sagen, ja, muss das so lang sein? Bei Joey sage ich, mit 15 Minuten bin ich noch gut bedient. Deswegen.
Für Joey.
Ja, für Joey, normalerweise zieht er sich für unter 20 Minuten nicht mal seine Schuhe an, das stimmt schon. Obwohl man ehrlicherweise sagen muss, es ist deutlich besser geworden bei ihm. Also ich habe das Gefühl, vor ein, zwei Jahren haben wir das noch viel mehr gesagt mit den überlangen Joey Janela Matches.
Das ist der positive Einfluss von Megan Bain.
Ja, wahrscheinlich. Also ja, für mich war es das drittbeste Match der Show, hat mich gut unterhalten und cool, dass wir das hier mal gesehen haben bei so einer Show.
Es lief auch mal, es gab auch Aktionen, die nicht so liefen. Also irgendwann hat der Megan Bain einen Topi rausgezeigt, genau, und Joey ist einfach null umgefallen. Stand da einfach. Da hat er nicht einfach. Ich meine, irgendwann sind es natürlich auch richtig Nüsse gegangen, da haben sie sich ja geslappt, völlig weggehauen. Ne, es war natürlich das Match, was man wahrgenommen hat. Das war dieses Over-the-Top Joey Janela Match. Aber es hat einfach funktioniert, ne? Es war ein cooles Match, das war auch lustig. Am Ende war Joey, wollte dann eine Umarmung haben und dann gab es bloß ein Tätschchen auf den Kopf. You did good, boy. Fand ich ganz nett. Ich finde generell, was man auch an Joey, glaube ich, loben muss im Jahr 2025, dass er sehr selbstlos geworden ist. Dass er immer versucht, eigentlich den Ding overzubringen.
Ja.
Ich bin sowieso der Meinung, da haben wir, glaube ich, öfters schon drüber geredet. Ich bin der Meinung, dass Joey Janela oft viel negativer gesehen wird, als er ist. Also nicht nur über den Wrestler können wir ja gerne debattieren, aber ich meine jetzt so den Menschen dahinter. Weil viele, glaube ich, immer so einfach so, ja, man kann natürlich sicherlich sagen, ja, der ist halt so ein bisschen der Atlantic City Assi, ne? Aber ich finde, er hat jetzt schon mehr. Aber erstens das und zweitens, er hat jetzt schon mehrmals bewiesen, dass er auch wirklich das Herz am richtigen Fleck hat, was auch so seine Einstellung angeht zu gesellschaftlichen Themen und sowas. Also er ist im Grunde seines Herzens, das glaube ich schon ein guter, und auch von den Leuten, die ich kenne, die ihn kennen, kann ich das glaube ich ganz gut bestätigen.
Ich glaube, es gibt kaum einen Wrestler, wo irgendwie Wahrnehmung und Realität so stark auseinandergehen wie bei einem Joey Janela.
Sehe ich auch so.
Auf jeden Fall, so im Inneren ist das ein guter Kerl, der ist immer outspoken, wenn es um irgendwas geht, der irgendwelche Hillybillies oder homophoben Leute halt auscallt oder sowas halt, der sich fast zu allem was äußert, der zum Beispiel aber auch null verbittert ist, dass er zum Beispiel bei AEW irgendwie nichts Großes geworden ist oder sowas, der auch immer sagt, die Leute, das ist ein cool, nie ein negatives Wort oder irgendwie sowas sagt halt, ne? Und wenn es um solche Sachen geht,
Ich denke tatsächlich, das wird auch einer der Faktoren sein, warum Megan Bain noch so viel bei GCW ist. Also nicht nur, dass die beiden zusammen sind, sondern auch, dass halt Joe Janela eben keine verbrannte Erde hinterlassen hat, sondern dass das immer noch ein gutes Einvernehmen sein wird mit
Angel. Er hat auch mehrmals auf Twitter gesagt, er hat noch gute Ties zu AEW.
Ja, genau.
Ja. Ja, das ist halt kein Wrestler, das muss man halt, da kann auch keiner was für. Joe Janela ist vielleicht generell nicht der Wrestler, der so fürs TV geeignet ist halt, ne? Also,
Ganz ehrlich, er hat bei AEW und im TV wesentlich mehr überhaupt schon erreicht, als ich das jemals für möglich gehalten hätte.
Ja, ist ja auch so, von daher, deswegen ist er da ja auch null verbittert oder sowas halt. Ja. Er sagt halt, war halt nicht der richtige Zeitpunkt, sowas ist halt okay, ne? Und ja, wie du schon sagst, wenn man sich da vielleicht aus anderem getrennt hätte, dann sähe das vielleicht auch anders aus, aber so ist ja auch alles cool. Aber,
nee. Und ich bin immer noch der Meinung, Joey Janela sollte im Karat stehen.
100 ja, Pro. Ich find's geil.
Ja, also komm, Joey, komm WXW. Joey. Ja. Ja, und dann kommt eine Wrestlerin. Ich gucke ja kein AEW und es gibt, glaube ich, also wenn es eine Person, wo ich sage, dass ich es schade finde, weil ich sie nicht sehe, ist Willow Nightingale. Ich bin großer Willow Nightingale-Fan, ich finde sie absolut fantastisch. Da, wo ich sie bei AEW, wo ich das nochmal kurz geguckt habe, oder bei Ring of Honor, da fand ich sie klasse. Jetzt sehe ich sie mal wieder im Indie-Bereich. Willow Nightingale is the shit. Absolut fantastische Wrestlerin. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingswrestlern überhaupt. Und sie hat hier gekämpft gegen einen der wahrscheinlich kriminell underratedsten Indie-Wrestler aller Zeiten. Da lasse ich gar nicht
mehr reden. Ihr möchtet hier auch einen Karat haben, würde ich übrigens mal sagen.
Ja, der wird, das Problem ist bei Tony, der wird auch nicht mehr ewig wrestlen. Das ist das Ding.
Das stimmt. Ist richtig.
Ne, und das Tony Deppen ist auch natürlich auch absolut fantastisch, absolut underrateder Wrestler, ist so ein guter technischer Wrestler. Und das war halt natürlich ein sehr schönes Match. Das war natürlich für die Crowd ein lustiges Match, denn man muss ja wissen, Tony Deppen ist ja ein sehr enger Freund von Jeff Cannonball. Und Tony Deppen hat den absoluten Heel gespielt, hat ein Cannonball-Shirt, dann hat so zwei Streifen aufgemacht, durchgestrichen, ist irgendwann zu Cannonball gegangen, hat ihn weggeschoben mit seinem Rollstuhl. Also richtige Assi-Aktion. Am Ende gab es ja so, dass die Schwestern von Cannonball eingegriffen haben und Tony Deppen Stunner gezeigt haben. Willow hat gewonnen nach 9 Minuten. Schönes Crowd-Pleasing Match, so kann man es am besten beschreiben. Mit 9 Minuten genau die richtige Zeit, ist meine Meinung. Sebastian.
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde ja sowieso, keiner kann so gut diesen ja fast schon cartoonhaften Heel-Spiel mit Tony Deppen. Das hat Tony wieder super gemacht. Und dass er das dann ausgesehen von seinem besten Freund, das war auch so eine typische Tony Deppen-Aktion, finde ich. Ich habe mir vorher schon so ein bisschen gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwie so ein bisschen Heel oder so macht. Fand ich super. Und dass du sagst halt, Momo, ne? Das war echt unterhaltsam für das, was es war. Das war auch nicht zu lang. Und ich finde es auch irgendwie schön, dass dann ausgerechnet in diesem, oder das ist ja dann auch nicht zufällig, dass in dem Tony Deppen-Match, der ja nun mal diese ganz enge Verbindung mit Jeff Cannonball hat, dann auch die Schwestern involviert werden, weil es halt nun mal, ne, alles sehr nah aneinander sind, die Familien. Also mich hat das auch unterhalten und ich finde auch, das ist auch so typisch Tony Deppen, ich finde bei dem ist so, wenn der auch Heel ist, da hast du dann hinterher auch immer so diese Katharsis, dass er halt auch einsteckt und das macht er dann auch immer sehr gut, wie ich finde. Der kriegt quasi immer das, was er verdient hat, so ungefähr. Und deswegen, ja, war ein unterhaltsames Ding.
Du. Habt ihr im Prinzip alles schon gesagt? Ich fand das auch, war das echt funny. Auch so eine Tony Depp, so ein bisschen den hier habe, was halt dann noch lustiger ist, wenn man halt weiß, dass der und Jeff Cannonball halt so gute Freunde sind. Da hast du halt mit Willow Nightingale auch den perfekten Gegenpart, einfach die dieses, so, ne, happy go lucky, Babyfaces, ich stimme nämlich Bobo zu, ich finde die auch fantastisch. Die strahlt einfach so eine, das ist eine so gute Vibes-Wrestling einfach. Wenn ich die sehe, wenn ich sie ihre Musik höre, wie ihr den Entrance macht, dann habe ich einfach gute Laune. Mir kann es so schlecht gehen, wie ich will. Wenn ich mir Willow Nightingale ansehe, dann kann es einem nur gut gehen. Es ist einfach so, ne? Und ja, Tony Deppen war halt da einfach ein guter Counterpart, so ein bisschen, ne? So ein bisschen schon fast so dieser Troll halt, ne? So, der auf Absicht dann halt so, hier so, ne, gegen alles stänkert, gegen alles pöbelt und sowas halt, ne? Und das hat einfach perfekt gepasst. Wie er schon sagt, da kam die Schwester von Jeff Cannonball, die dann noch den Stunner machen durften und sowas gegen ihn. Ja, war super. Hat perfekt gepasst auch an der Stelle. Fand ich super unterhaltsam. Auch nicht zu lang, so hat mit der Länge dann gepasst. Nur 9 Minuten, so. Das war echt cool.
Ich fand es sehr amüsant. Effi war ja am Kommentar und der hat gesagt, if you have anything negative to say about Willow Nightingale, you're going to jail.
Ja, stimmt. Fand ich auch super.
Dann. Oi, Leute, jetzt ging's ab. 12-Mann-Tag-Match, ja. The Incoherent Legion of Rod. Das war
ja, wild, Mann.
Ja.
Ja, Mann.
Delirious, Frightmare, Hello Wicked, Kodama und Ultramantis Black und wie spricht man aus?
Obarion.
Erst, das ist schon mal krass, ne? Also da gehen bei jedem Shikara-Fan die Herzen komplett auf. Das ist wirklich krass. Und dann ist dieses gegnerische Tech-Team ist einfach, was ist das für eine Mischung, Alter, ja? Cheeseburger, LSG, Matt Mako, Tracy Williams, Wheeler Yuta und Tara Calloway, was auch gleichzeitig die Frau von Jeff Kenbor ist. Absolutes wildes Match. Sebastian.
Ja, also erstmal muss ich sagen, was du gerade schon gesagt hast, das ist eine wilde Mischung, ne? Du hast einmal quasi Team Shikara All-Stars plus Delirious, dann hast du
Delirious.
Ja, so ungefähr. Obwohl ich
der Mann hat Ring of Honor versaut, Leute. Der war's.
Ja, das stimmt.
Würde sagen, Tony Khan hat Ring of Honor versaut, aber das ist ein anderes Thema.
Auch, beide.
Ja.
Ich würde tatsächlich sagen, dass auch Buddy Ray zu dem Zeitpunkt da ganz gewillt gespielt hat, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja,
Ring of Honor, da machen wir eine Doku mal drüber. Who killed Ring of Honor?
Ja, genau so. Es hat halt die emotionale Komponente mit Tara Calloway, die auch extra deswegen zurück in den Ring gekehrt ist. Sie hat ja eigentlich vor 2 Jahren schon ihre Karriere beendet. Und finde ich, in dem Match war sie dann immer gut, weil man konnte das dann auch ganz gut kaschieren, weil wir ja viele andere auch wirklich gute Wrestler da drin hatten. Das war von diesen, wir hatten ja einige so Multi-Person-Matches, davon würde ich sagen, war das auf jeden Fall das Beste. Das war das beste Nicht-Singles-Match immer in Augen. Du hattest halt auch, weiß ich auch, ich glaube, hier war es doch auch, wo die von dem Team Terror dann auch am Anfang alle zu Jeff Kennenmore gegangen sind, ne? Und den quasi persönlich begrüßt haben. Da fand ich es auch noch so cool, wie auch LSG zu ihm gegangen ist und so. Ich muss ja sowieso sagen, auch von der WXW und so, LSG ist ja auch ein wahnsinnig sympathischer Kerl und auch jemand, den ich underrated finde, ne? Der besser ist, finde ich, als er oft gemacht wird. Über Matt Makos Klasse müssen wir uns hier, glaube ich, nicht mehr unterhalten, dass das einer der Top-Indie-Wrestler ist aktuell. Und also wie gesagt, mir hat's gut gefallen. Auch das Match hätte vielleicht 1-2 Minütchen weniger gekonnt, aber hier fand ich es jetzt nicht so schlimm wie.
Weil hier fand ich es
jetzt nicht so schlimm wie bei dem Eight-Man.
Stimme ich nicht zu, weil dieses Match hatte ja vor allem auch dann den kompletten Freakout, ne? Also erstmal gab es auch ein bisschen Comedy, wie alle in der Ringecke da immer reingesprungen kamen und Wheeler Yuta ist mal weggegangen. Aber da gab es ja einen Moment, wie dann die Ghule kamen und das halbe Face-Team rausgebracht hat. Ja. Und dann war auch All Hell Breaks Loose. Dann war nämlich Tara Calloway und Wheeler Yuta allein im Ring. Und Wheeler Yuta sagte, alles was? Fuck that shit. Weil Wheeler Yuta ist ja hier, der wurde ja selbst hier ausgebuht.
gut.
Ist eigentlich, das weiß ich auch nicht, ist eigentlich Wheeler Yuta, Drew, prominent bei AEW?
Ja, sehr. Der ist in der großen Gruppe von John Moxley.
Gut. Auf also jeden Fall war dann Tara Calloway alleine. Dann hat irgendwie out of nowhere die Kamera in den Entrance gezeigt und da hat sich dann eine Frau ihre, was das, Babyklamotten ausgerufen und dann war da Nyla Rose einfach mal drunter. Das war schon wild, die war einfach da. Wie erklärt wurde, da war ja vorher ein Baby und es ist dann plötzlich Nyla Rose geworden, okay.
Ja, natürlich.
Und dass das nicht nur reicht, kommt auf einmal eine Musik. Und ich dachte, ich wusste,
stimmt.
Und ich meine, ich war großer Fan der ECW. Ich habe die Liga inhaliert, ja. Ich kenne diese Musik. Ich dachte mir so, der kommt jetzt wirklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der einzige Abend, wo ich erlaube, dass er rauskommen darf. Und zwar Tommy Dreamer.
Also wenn ich Tommy Dreamer irgendwo in 2025 sehen will, / muss, dann hier.
Ja, das stimmt.
Das war schon wild. Der hat im Endeffekt auch nur eine Aktion gezeigt, dann war Feierabend. Dann war das Match auch vorbei. Absolut wild. Das ist ja komplett apeshit gegangen am Ende. Also von daher, die 16 Minuten, die tun nicht weh. Auch hier, das ist ein Match, das siehst du nur an diesem Abend und nie wieder in der Konstellation. War wirklich absolut, absolut wild. Absolut wildes Match.
Absolut. Apropos wild.
Apropos wild. Dann ist die Hölle zugefroren, Leute. Denn dann ist etwas, das manch einer wird sagen, der nicht drin ist, was ein Kack-Match. Und dem stimme ich auch zu, auch wenn es dumm Kack war. Aber es gab dann den Bunkhouse Brawl 8-Man-Tag-Match. Und zwar gab es da Crowbar, of all people, George Gettin, Low Life Louis und Schlack, Alter. Das Schlack bei dieser Show war, ist für mich immer noch. Okay.
Ja, weil halt aus dem Umfeld kommt von diesen Leuten.
Ja, aber ist es immer noch Schlack, Sebastian?
Ja, ist richtig.
Am Ende des Tages ist es immer noch Schlack. Das will ich ganz klar festhalten. Ja. Und die Gegner, ja. Ron Voyage, KTB, Jimmy Lloyd und dann Danny DeManto. Nun muss man halt ausholen, ne? Das ist ja keine offizielle GCW-Show, ne? Es ist ja eine, das ist ja eine Fundraising-Show. Aber Brad Lauderdale sitzt am Pult, macht die Entrances. Ja. Der Mann hat diese Show mitproduziert. Wenn man die Vergangenheit sieht, Danny DeManto und Brad Lauderdale haben ursprünglich Game Changer Wrestling gegründet, hatten dann Differenzen, die Sache ist auseinandergegangen. Wir wissen, was passiert ist. Brad Lauderdale ist jetzt ein Money Man, geht vielleicht nach Saudi-Arabien, wir wissen es nicht. Und der gute Danny DeManto hat Ice-Seven-Hots Bad gegründet. Und eigentlich war das Band jetzt zerschnitten und die haben eigentlich nie groß miteinander was gemacht. De facto ist das die Rückkehr von Danny DeManto bei GCW. Das kann keiner anders sagen, denn es gab auch Leute auf Twitter, die haben geschrieben, holy shit, Danny ist back bei GCW und Danny DeManto hat es retweetet. Also wir wissen ganz genau, was da passiert ist, ja. Und der Punkt ist, wenn du siehst, wie er rauskommt und wie er verschmitzt grinst, und wie er verschmitzt grinst, und er durfte ja mit seinem eigenen Theme rauskommen, das ist schon wild. Und das hast du auch gemerkt, das hat ihm gar jetzt nicht so, das ging ihn schon irgendwo hin. Das hast du gemerkt, weil er so ein bisschen awkward war. Er ist normalerweise nicht so und du hast gemerkt, das war schon so ein bisschen weird. Aber das Match selber, uiuiui, Drew. Was sagst du?
Ja, also du hast schon gesagt, es war halt irgendwie dumm. Aber es war ja auch irgendwie dumm mit Ansage so ein bisschen, ne? Also von daher finde ich das auch gar nicht so schlimm, weil man hat ja jetzt hier auch nicht den Anspruch daran gelegt, dass das irgendwie, keine Ahnung, ein Fünf-Sterne-Match oder sowas sein soll. Ich meine, ne, die haben da halt Krober für ausgegraben, der, glaube ich, ja auch gut befreundet ist mit Joey Janela irgendwie. Der ist ja irgendwie Chiropraktiker, glaube ich, im richtigen Leben und hilft da teilweise auch manchmal Wrestlern, wenn die so ein bisschen Probleme haben und so. Danny DeManto fand ich auch krass, dass er rauskam, das ist irgendwie cool, aber das zeigt auch irgendwie, dass da halt nicht dieser Real-Life-Beef da zwischen GCW und ICW nur uns bad ist, wie halt
Tribalism
tun. Ja, genau. Wie ja immer so viele tun, so, die hassen sich oder sowas so. Das hat ja auch wieder gezeigt, dass das ja nicht stimmt, dass das ja Quatsch ist, ne? Ich finde, Ron Voyage ist ein Top-Tier-Name. Finde ich geil.
Das ist ein geiler Name.
Das war natürlich ein bisschen albern, ein bisschen drüber, ne? Ich meine, Crowbar, der dann auch mit einer Crowbar halt kämpft, ne, im Ring. Oder es war ja, glaube ich, keine richtige Crowbar, aber es war so ein, also mit so einer Metallstange oder sowas war es ja, glaube ich, ne?
Es gab auch diese völlig awkwarde Situation, da stand irgendwie DeManto und Schlack im Ring mit dem Stuhl und noch jemand und keiner macht irgendwas. Alle gucken nur, bis Schlack einfach sagt, gut, komm, und er kriegt, und natürlich Schlack der Einzige, der Unprotected Chair Shots natürlich den Kopf nimmt. So ist einfach Schlack.
Er kriegt quasi einen Schlack auf den Kopf.
Ja, genau.
Was denn?
Ja, also erstmal muss ich sagen, wir waren ja natürlich im wrestlerisch schwächsten Teil der Show, ja, auch mit der Battle Royale, die danach noch kommen sollte. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das Match auch nicht doch irgendwie unterhalten hat. Also wir haben ja darüber geschrieben, Bobo, als ich es gesehen habe, wo du gesagt hast, das ist irgendwie halt total bekloppt, aber halt irgendwie lustig bekloppt, irgendwie unterhaltsam bekloppt. Und was du gerade mit Danny DeManto gesagt hast, das hat es natürlich auch irgendwie besonders gemacht und auch mit so ein paar anderen Leuten. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen unterschätzen, wie wichtig Low Life Louis für viele in dieser Bubble da ist. Ist ja jemand, der auch schon lange dabei ist und so, ist auch ein Freund von Jeff Cannonball, ist auch jemand, der sehr wichtig bei H2O und so war. Deswegen war das für ihn sicherlich eine wichtige Sache. Ja, Ron Voyage ist auch, das war auch ein Fiebertraum, den da zu sehen. Ne? Ich kenne ihn sonst irgendwie so von Camp Leapfrog oder so und jetzt war der einfach auf einer Card mit Willow Nightingale und Wheeler Utah und sowas, das ist schon wild. Aber das war das schwächste Match der Show, aber ganz ehrlich, wenn das schwächste ist, ja, und es war ja auch nicht übermäßig lang, dann kann ich da ganz gut mitleben.
Für mich übrigens nicht so, dass es das schlechteste Match. Für mich war die Battle Royale das schwächste Match, aber es ist einfach eine Battle Royale.
Ja. War nicht besser auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, ja.
Und dann gab es noch ein Aftermath, denn, und das ist auch so lustig, ihr müsst euch das nochmal diese Szene angucken, wie Danny DeManto kommt dann so in den Ring und tut so, gibt dann so einen ganz leichten Bub mit dem Chair gegen Crowbar. Also du siehst halt schon von vorhin, ja, okay, jetzt machen wir noch einen schönen Engel. Es war wirklich so, Danny hatte, ja, okay, ich mache jetzt noch den Engel hier schnell, ja. Und dann gibt es einen kleinen Beatdown und dann läuft eine Musik und auch die kennen wir alle. Ja. Und da haben wir gedacht, holy shit, er ist da. Nick fucking Cage kommt raus, hat den Safe gemacht. Der hat es dann auch ein bisschen sehr ernst genommen und hat gesagt zu Danny D'Amato, get the fuck out of my ring, Alter. Ich dachte mir, okay, Nick ist gut, ist ein Fundraiser, ja. Gibt's jetzt nicht schon mehr? Weil das Witzige, Danny D'Amato hat natürlich dann gleich getweetet, ja, Nick Cage, every time, any day, ne? Also, wir wissen, welches Match es bald geben wird. Nee, das war ganz nett. Er kam auch nochmal raus, hat gesagt, Mensch, na, ich komme ja auch für Jeff Canbo raus, ist ein super Typ gewesen und hat dann nochmal ein bisschen Stimmung gemacht. War ganz nett. Nick Cage an sich sieht relativ gesund, also ich sag, er sieht körperlich gesund aus, muss man sagen. Ob er jetzt gesund ist, das wissen wir nicht.
Also, er sieht deutlich besser aus als in den letzten Jahren. Das habe ich auch zu Drew gesagt, als ich ihn gesehen habe. Und zu dir ja auch. Mhm.
Ja, dann dachte ich eigentlich, es ist Feierabend. Nee, denkst du. Man hat sich gedacht, nee, wir machen noch. Ich muss auch dazu sagen, auch hier, das ist die einzige Show, wo ich es akzeptiere, dass ein unangekündigter Battle Royale noch kommt. Weil man hat ja natürlich hier nochmal Zeit gestreckt, damit die Leute noch mehr bieten. Ne? Es wurde ja parallel, konnte man ja Sachen ersteigern, was beeindruckend war. Du konntest ja von Cody Rhodes eine Robe ersteigern, die er bei Bad Blood 2024 getragen hat. Ging, glaube ich, für so 9.000 Dollar weg. Du konntest eine getragene Trunks von MJF machen. Also das ist schon krass. Also hast da wirklich gemerkt, ne, Joey hat einfach die Fühler ausgestreckt. Ne? Also klar, Cody war ja auch mal bei AEW und so. Ne? Also da sind die Verbindungen da, aber da gibt es keine Allüren. Das ist einfach eine tolle Sache, dass die Leute alle sowas bereitgestellt haben.
Ja,
für Jeff Comp. Ne, also, wild war auf jeden Fall hier, dass die zweite Person Bobby Dempsey in dieser Battle Royale war. Da habe ich nicht schlecht geguckt. Den hätte ich auch nicht wiedererkannt, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, stimmt.
Lange her.
Ja, es ist lange her. Ich habe ja auch schon gelacht beim ersten Entrance bei Dick Justice, den habe ich auch ewig nicht gesehen. Super Kopf, Dick Justice. Natürlich Bobby Dempsey, das stimmt. Also da waren ja alles dabei von so, ich sag mal, so normalen Indie-Wrestlern zu, ja, ne, also da, das war ja wirklich ein wilder Mix.
Da waren einfach so viele Leute, die einfach niemand kannte. Also ich kannte so viele nicht. Dann hat es da wieder, dass ich eine Ava, eine Gabby Ortiz war dabei, die habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Dann hast du natürlich Leute wie Shawn Henderson, der musste einfach rein. Ich meine, ich bin komplett ausgemacht bei Stan Styles, einfach weil ich Stan Styles einfach nur geil finde.
Ja, super. Ja?
Aber dann ist ja auch Mark Angel, ne? Ich meine, der Mann, ohne den hätten wir Marcus Mathers nicht. Muss man einfach so sagen, wie es ist.
Stimmt.
Ja.
Es ist legit, ne?
Ist so, ja.
Ist so. Wir hatten auch den Wrestler Twitch, finde ich super. Ist bestimmt gerade wieder im Stream, der Boy. Genau. Und wild wurde es ja kurz vor Feier. Ne, wobei, es gab natürlich noch CPA, der muss einfach da rein. Das habe ich mir, ich wusste, CPA kommt bestimmt. Das war mir so klar, dass CPA kommt.
Ja, und Austin Luke auch rein.
Der war ja nur ganz kurz drin, Austin Luke. Der war ja dann irgendwie relativ schnell wieder raus. Aber CPA fand ich auch, manchmal finde ich das ja ein bisschen zu viel, wenn man den so oft sieht. Aber hier hat das halt wieder irgendwie gepasst. So das in dem stimmt. Ganzen, auch mit dem Finish und sowas. Halt, das war wieder großartig.
Ja, vor allem bei Austin Luke, der kam rein, ist gleich wieder rausgeflogen. Austin Luke ist wirklich so ein Boy, der kommt immer in dieser Jersey-Arena, wenn er ein Battle Royale ist, kommt Austin Luke einfach. Man muss auch fairerweise sagen, weil eigentlich ist es frech, Austin Luke ist underrated. Das ist schon ein guter Wrestler,
muss man sagen. Ja, das stimmt.
Der ist halt generic Indie-Guy, aber er ist schon ein guter Wrestler, muss man sagen.
Ja, also Austin Luke ist halt wirklich, würde ich sagen, mit Abstand nach Marcus Mathers der zweitbeste, der jeweils die H2O Wrestling Academy durchlaufen hat.
Ja, auf jeden Fall. Das hat ja auch Effi gesagt. Er hat auch gesagt, ich mag den, das ist ein guter Wrestler und sowas halt, ne?
Ist ja auch.
Ja, und dann ist auf jeden Fall, ging's komplett steil. Denn die letzten zwei Leute in diese Battle Royale, dann kam Alf raus. Fucking Alf kommt raus.
Das war
der Wrestler Rocket. Der hat dann Alf hat dann erstmal eine 450 gezeigt.
Nein, ein 630 sogar. Ein 630 war das.
So. Ja, das war beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, das war krass.
Und dann die letzte Person war Jeffrey the Giraffe. Ja, eine Giraffe.
Ja.
Fantastisch. Und Jeffrey hat dann auch den Battle Royale gewonnen. Das war der Battle Royale um den King of Ugly Title. Der wurde extra für diese Show gemacht. Und dann ist Jeffrey zu Jeff Kenbaugh gegangen, hat ihm den Titel gegeben und das war, glaube ich, der beste Freund von Jeff Kenbaugh drunter.
Der kein Wrestler ist, muss man dazu sagen.
Wollte gerade sagen, das ist ja kein Wrestler, ne? Das war ja also sein legit bester Freund aus dem realen Leben quasi. Das war halt auch crazy. Ich meine, gut, der hat es natürlich ein bisschen einfach gehabt, der war dann in so einem Kostüm, aber ich fand das auch geil. Auch das Finish so mit, ne? Erst wird dann Alf rausgeworfen und dann ist, ich weiß gar nicht, wer war das, der mit CPA dann noch da im Ring war? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendjemand war dann noch im Ring, der dann quasi so macht, ja komm, CPA, wir arbeiten zusammen. Hat ihm eine Krawatte gezogen, aber nur die Ansteckerkrawatte und dann ist er hingefallen und ist eliminiert worden quasi. Und dann hat Joffrey the Giraffe hat dann CPA rausgeworfen. Das war auch herrlich. Auch das Ende dann von CPA quasi gesagt hat, so, ah, ich wollte das hier als großer Announcement machen, aber hier, die Giraffe hat mir meinen Moment geklaut, ich konnte nicht gewinnen oder sowas, ne? Je nach so ein bisschen gespielt und dann, ja, es gibt hier noch Jeff Cannonball, Microbrawler, tschüss.
Ja, und das ist auch krass, auch der Microbrawler, alle Proceeds davon gehen für Jeff Cannonball, also ist eine fantastische Sache.
Ja, mega.
Und dann kam der Main Event und das ist ein Match, das können wir wahrscheinlich auch nur noch bei dieser Show sehen, sonst nie wieder. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Match so schnell nochmal jemals stattfinden wird.
Nee.
Aber dafür ist so eine Show. Es gab nämlich Matt Tremont, wahrscheinlich einer der besten Deathmatch-Wrestler aller Zeiten. Everybody's Good Guy. Das beste Theme im Indie-Wrestling. Das beste Theme wahrscheinlich im ganzen Wrestling.
Ja,
das muss man einfach sagen. Gegen den Mann der Stunde. Ja. Ist er denn eigentlich gut eingesetzt bei AEW?
Ja, er ist halt eher so ein bisschen in der Midcard, jetzt gerade im Tag-Team mit Kevin Knight, aber es läuft.
Speedball Mike Bailey gegen Matt Tremont. Drew, was sagst du?
Ich fand das super. Also ich würde auch hier sagen, Match of the Night.
Ganz klar sogar für mich.
Das war auch, ja, ganz klar auf jeden Fall. Das war auch irgendwie so eine Art von Styles Clash. Das hätte nicht funktionieren können. Es hat aber irgendwie doch ganz geil eigentlich funktioniert. Auch dann so ein bisschen draußen gebrawlt. Da gab ja dann noch diese Shooting Starnies von Mike Bailey da auf diese Treppenreihe da halt quasi. Also auf Matt Tremont, der auf den Treppen lag, so natürlich, ne? Ja, und dann ein schönes, geiles Hin und Her. Gut, natürlich, Mike Bailey ist der AEW-Wrestler, der gewinnt, aber darum geht's ja hier auch nicht, das ist scheißegal. Ich fand das super, das hat echt Spaß gemacht. Auch oft sind's ja diese Undercover-Matches, sowas halt, also so, die, wo du denkst, okay, keine Ahnung, wenn du das so liest auf dem Papier, keine Ahnung, ob sowas funktioniert, und das funktioniert dann irgendwie so gut. Ich fand das super, ich fand das richtig gut. Ja, ne, Match of the Night dann auch ohne Probleme. Nee, cooles Ding. Auch zum Abschluss fand ich das echt perfekt. Das war echt ein würdiger Main Event für sowas dann.
Man muss ja auch sagen, du sagst Sides Clash. Ich glaube, wenn es zwei Leute gibt, die sowas können, dann sind das einfach Matt Truman und Mike Bailey. Punkt. Ne? Ja, also Matt Truman ist vor allem so ein flexibler Wrestler, der ist nicht nur ein Deathmatch-Guy. Der kann so viel mehr. Und ja, vor allem Matt Truman ist unfassbar gut, den Gegner gut ausgehen zu lassen. Da ist er völlig underrated. Ne? Du hast ja auch so gesehen, dass gegen Suzuki hat auch super funktioniert bei GCW, bei Spring Break. Ne? Also ja. Matt Truman ist fantastisch für sowas. Mike Bailey genauso, der ist auch für so ein Shit da. Es gab bloß eine Aktion, wo ich dachte, da wollte nämlich, der hat auch Truman einen Powerbomb gegen Bailey gezeigt, außerhalb durch den Tisch. Und der hat halt null den Tisch getroffen. Also Bailey ist wirklich voll auf den Hinterkopf gefallen.
Ja.
Da hast du gemerkt, wie Truman so guckt und so, ah shit, das war übel. Also der hat null getroffen. Aber du hast schon gesagt, wunderbarer Styles-Clash. Auch hier fand ich, hier muss ich sagen, ich fand zum Beispiel die knapp 8 Minuten nicht zu lang. Das Match hat delivered, das hat die ganze Zeit den Druck oben gehalten. Ich fand es schon so, ich meine, klar, irgendwann wurde auch noch Tremont die Gabel einsetzen. Da hat er ja sozusagen die Füße attackiert von Mike Bailey. Mike Bailey durfte dann Tremont am Kopf machen. Aber eigentlich, die sind ja New Jersey, weil Blut ist ja da nicht so gern gesehen. War das nicht New Jersey das Problem mit Blut? Nee, New York war Blut.
Nee, New York, ja, genau.
New York war das Problem, ne? Ich glaube, der Einzige, der bei der Show geblutet war, übrigens Schlag am Rücken. Er hatte einen Streifen Blut am Rücken, weil es Schlag ist.
Stimmt.
Ja. Ja, nee, mir hat es auch gut gefallen. Sebastian.
Ja, also erstmal eigentlich muss er ja die Gabel einsetzen, Morbo, weil wir wissen ja alle, ne, Matt Tremont ist ja Black Abdullah the Butcher, insofern. aber nein, also ich kann da nur komplett zustimmen, was ihr gesagt habt. Also, das hat auch mal wieder gezeigt, das hast du gerade sehr gut gesagt, Morbo. Also Matt Tremont ist jemand, den ich quasi vom ersten Mal, wo ich ihn gesehen habe, so 2016 war es, glaube ich, bei CCW super fand und der auch echt so mein Lieblingswrestler zählt. Ich finde den auch abseits vom Deathmatch ziemlich underrated. Und der hat hier gezeigt, warum. Weil der ist wirklich vor allen Dingen, er wirkt ja nicht wie so ein Hybrid-Wrestler. Es gibt ja so Leute, die siehst du und denkst dir schon, was weiß ich, Malcolm Monroe III zum Beispiel, ja? Da denkst du dir ja schon so, ja, da kann ich mir vorstellen, dass das auch zum Beispiel ein guter Highflyer oder so ist. Aber Matt Tremont wirkt ja erstmal wie der typische Deathmatch-Wrestler, aber genau das ist er eben nicht, weil er, wie du das gesagt hast, unglaublich gut den Gegner stark aussehen lassen kann. Der kann gut mit der Crowd spielen, der ist ein unglaublich guter, auch psychologischer Storyteller, das hat er hier auch wieder gezeigt. Und wie du das auch gesagt hast, Morbo, wenn zwei das hinkriegen, das so gut zu machen, dieses Styles-Cash, dieses Treffen der Welten, dann sind die beiden das. War auf jeden Fall Match of the Night für mich und ist auch so ein bisschen, gerade was Matt Tremont angeht, ich hoffe, dass das dem einen oder anderen Promoter vielleicht mal einen Stups gibt, ihn auch mal in Nicht-Deathmatches zu booken. Und vielleicht auch dem einen oder anderen mal so einen Gedankenanstoß gibt. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ja, heute Deathmatch-Wrestling, das ist alles nur noch rumgespotte und das hat alles keine Psychologie und so, ja. Also guck dir Matt Tremont an und du weißt, also unter anderem Matt Tremont, du weißt, dass es nicht stimmt. Und das wurde hier auch wieder ganz klar gezeigt.
Also du würdest jetzt auch sagen, Matt Tremont soll ins Karat, ja?
Würde ich sofort nehmen.
Wäre geil, das wäre geil.
Speaking of Matt Tremont, am Sonntag wird es bei Jersey Championship Wrestling ja Matt Tremont gegen Adam Priest und eine GCW Ultraviolet Title Champion
geben. Das wird cool.
Das wird ziemlich gut. Aber am Ende gab es noch eine sehr schöne Promo. Da hat mich Mike Bailey auch erstmal gesagt, dass er erstmal angeteased eine Hier-Promo, eigentlich wollte er was ganz anderes sagen. Er wollte mich sagen, dass er es toll findet, dass die Community es geschafft hat, sowas aufzubauen, dass er Teil dieser Community ist. Auch Matt Tremont hat das nochmal gesagt, ja, Jeff Campbell, einer der besten Deathmatch-Wrestler, super Typ. Und dann kam ja nochmal Joey abschließend raus und hat gemeint, er ist, man kann stolz sein auf das, was die geschafft haben. Ich glaube, die haben an dem Abend $40,000 eingenommen. Und das ist nur an dem Abend, es gibt ja auch eine GoFundMe, das kommt noch dazu. No. Das ist fantastisch. Und er hat auch gesagt nochmal, naja, es gibt so viel Negatives in der Welt und vor allem nur so viel Negatives im Wrestling, Tribalism, Bullshit. Aber was wir hier gezeigt haben, zeigt, was Wrestling machen kann, wie Wrestling verbindet. Und das war halt einfach eine Show, ne? Das ist, wenn man alles kacke findet, aber diese Show, das ist einfach eine Indie-Wrestling-Show, die nicht das beste Wrestling hat, die auch gutes Wrestling hat, aber die einfach zeigt, wie sehr diese Community zusammenhalten kann. Und das kann halt Wrestling, ne? Wrestling ist eine tolle Sache, sonst wären wir nicht hier in diesem Podcast nicht.
Das stimmt.
Sebastian, siehst du es auch so?
Ja, absolut. Also wir haben ja auch, Momo, während wir die Show geguckt haben, gesagt, dass quasi die Show ja auch so ein bisschen das verkörpert, weswegen wir auch so emotional im Indie-Wrestling drin sind. Und dieses Zusammenrücken der Gemeinschaft, auch dieses, ich finde, das war ein tolles Beispiel, das, was Joey gesagt hat, trifft's komplett. Diese Show hier war der absolute Gegenentwurf zu Tribalism. Da hatte man einfach eine gemeinsame Sache, einen gemeinsamen guten Zweck, einen guten Menschen, den alle mögen und für den da alles auf die Beine gestellt wurde und dann sind sie halt alle gekommen. Egal ob AEW-Vertrag, egal ob WWE-ID, egal ob TNA-Vertrag, egal ob NWA, GCW, alter Wrestler von Jersey All-Pro, Local Indie-Wrestler, der sonst vor 80 Zuschauern auftritt, egal. Und das, finde ich, hat diese Show so besonders auch einfach emotional gemacht und ich muss auch hier sagen, generell, was da alles organisiert wird, großen Respekt, ne? Also auch bei dem GoFundMe, das hat ja unter anderem auch die die Tara Calloway, also seine Ehefrau, gemacht und ich hatte dann unter anderem, weil als das dann kam, hatte ich da auch ein bisschen gespendet, hatte dann auch so eine Dankesnachricht quasi bekommen. Es ist auch wirklich heftig, was das auch für die Familie bedeutet. Man muss sich überlegen, das hat sie auch geschrieben, sie ist jetzt quasi Alleinernährerin, ne? Weil er ja nicht mehr in der Lage ist, einen Job auszuführen und die Behandlungskosten für Menschen, die ALS haben, können teilweise bis zu 6-stellig im Jahr sein und das sind wirklich heftige Dinge, die da auf alle zukommen werden. Die beiden haben ja auch ein kleines Kind noch und insofern ist es toll zu sehen, dass sie da nicht alleine sind, sondern dass da ganz, ganz viele hinter ihnen stehen.
Das war das Kenbor-Fest. Wenn ihr noch wollt, guckt es euch an. Es ist umsonst auf YouTube, auf dem GCW-YouTube-Kanal. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall.
Definitiv.
Definitiv. Und es gibt noch mehr Wrestling am Wochenende. Die WWE macht Wrestlepalooza. AEW, All Out. Drew, was sagst du? Jetzt. Geile Show?
Ja, wird cool. Wird nice. Hab Bock.
Das ist schön. Und wer Indie-Wrestling gucken will, die heißeste Indie-Promotion, und da diskutiere ich gar nicht. Jersey Championship Wrestling hat eine neue Show, nämlich The Knockout, ja, wird am Sonntag stattfinden mit einer absoluten Banger-Card. Jersey Championship Wrestling ist nicht mehr aufzuhalten. Im Oktober gibt es die nächste Banger-Card mit dem Luna Vachon Frauenturnier, was auch fantastisch wird. Ja, also guckt Jersey Championship Wrestling, Leute. Ja, das ist die bessere Liga von den beiden CWs, ist meine Meinung. Denn die andere CW-Liga fährt in 2 Jahren nach Saudi-Arabien. Weiß man nicht.
Ja, vielleicht.
Es ist vor allen Dingen auch die deutlich bessere von den beiden JCWs, aber das ist nicht meine Diskussion.
Gut, damit verabschieden wir uns für heute. Das war der Catch Club. Die letzten Worte hat heute Drew.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch Morbo, dass du wieder da gewesen bist. Es ist ja jetzt schon ein Weilchen her gewesen, aber immer wieder schön. Und Morbo hat es ja auch schon gesagt, die Show ist umsonst auf YouTube. Sie wird für immer da bleiben. guckt es euch an. Ist nicht nur für einen guten Zweck gewesen, sondern hat auch noch Spaß gemacht. Von daher gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder im Catch Club. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.